Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, den 14. Juni. Heute geht's bei uns um Folgendes.
Nach einem vielleicht gewissen Vakuum, da formieren sich auch wieder verstärkt Kräfte, die sagen, also wenn das so weitergeht, das ist doch die Öde, das ist doch nicht das Leben, das wir uns vorstellen. Und das kann schon dazu beitragen, dass wieder auch etwas breiter Leute mehr soziale Verbindlichkeiten und auch alternative Projekte wollen, die etwas diesem Mainstream entgegensetzen.
Im fünften und letzten Teil der Serie Squatopia sprechen wir heute mit dem Soziologen Uli Mäder über soziale Bewegungen und die Wichtigkeit, für Utopien zu kämpfen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Im Kanton Bern gilt neu eine Bewilligungspflicht für private Sicherheitsfirmen. Ein entsprechendes Gesetz hat der Grosse Rat gestern gutgeheißen. Die BDP und einzelne Mitglieder der SVP haben sich als einzige gegen den Vorschlag ausgesprochen. Bis anhin ist nicht einmal klar, wie viele solche privaten Sicherheitsdienste es im Kanton Bern gibt. Neu sollen nur noch diejenigen Firmen eine Zulassung erhalten, welche gewisse Qualitätsstandards erfüllen. Auch regle das Gesetz, wer eine Waffe tragen kann und dass Security-Mitarbeitende keine Polizeiaufgaben übernehmen dürfen, wie zum Beispiel Personenkontrollen. Das neue Berner Gesetz sei laut SRF nur eine Übergangslösung, bis schweizweit eine einheitliche Regelung vorliegt. Nach dem Schiff Aquarius der Hilfsorganisation SOS Mediterranee wartet nun bereits ein zweites Schiff mit Geflüchteten an Bord darauf, einen Hafen ansteuern zu können. Das US-Marineschiff Trenton habe am Dienstag 40 Menschen nahe der libyschen Küste aus dem Meer gerettet. Zudem seien nach Angaben der Organisation Sea-Watch 12 Leichen an Bord. Dies schreibt die deutsche Zeitung Die Zeit. Die neue italienische Regierung hatte der Aquarius am Sonntag keine Erlaubnis gegeben, mit mehr als 600 Geflüchteten in einen italienischen Hafen einzufahren. Wir haben gestern im Info ausführlich darüber berichtet. Nun ist die Aquarius auf Einladung Spaniens unterwegs nach Valencia. Wohin die Trenton die geretteten Menschen bringen kann, bleibt weiterhin unklar. Die UN-Vollversammlung hat bei ihrer gestrigen Sitzung Israel für die Gewalteskalation am Gazastreifen verurteilt. Per Resolution wurde Israel aufgefordert, die, Zitat, exzessive, disproportionale und rücksichtslose Gewalt gegen demonstrierende PalästinenserInnen einzustellen. Die Resolution ist rechtlich nicht bindend. Seit Ende März wurden mindestens 129 PalästinenserInnen bei Protesten getötet, mehrere Tausend wurden verletzt. Laut einem gestern veröffentlichten Forschungsbericht verliert die Antarktis zunehmend schneller an Eis. Würde sämtliches Eis der Antarktis schmelzen, so würde der Meeresspiegel weltweit um 58 Meter steigen, wie der Bericht der University of Leeds festhält. Einige der Veränderungen, welche das Eis um den Südpol herum derzeit erlebe, seien bereits jetzt irreversibel. Die Forscherinnen appellieren in ihrem Bericht an die Politik. Entscheidungen, welche in den kommenden Jahren getroffen werden, bestimmten, wie sehr sich der Klimawandel auf das Leben der Menschen auswirken würde. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag viel Sonne, das Thermometer steigt auf rund 22 Grad. Am Samstag dann sommerliche 25 Grad, gegen Abend sind vereinzelt Gewitter möglich. Am Sonntag nur noch teilweise Sonne bei rund 20 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Gleich kommen wir hier zum letzten Teil unserer Serie Squatopia. Zuerst hören wir aber Musik. Hier ist Björk mit ihrem Lied Utopia aus dem gleichnamigen Album, welches letzten November erschienen ist.
Thank you.
Rabe Info.
Die Anti-Atom-Bewegung, die Antifa, die LGBTIQ-Bewegung oder Recht auf Stadtkollektive. Sie alle sind soziale Bewegungen. Sie alle kämpfen auf der Straße und mittlerweile auch im Netz für Ideale und Utopien, kurz für eine bessere und gerechtere Gesellschaft. In unserer Reihe Squatopia haben wir während dem letzten Monat die Geschichte der Hausbesetzungsbewegung und der Bewegung für autonome Zentren unter die Lupe genommen. Im letzten Teil dieser Serie wollen wir dem Wesen von sozialen Bewegungen grundsätzlich auf die Spur gehen. Michael Spahr und Giorgio Andreoli haben dafür den Soziologen Uli Matter getroffen und ihn gefragt, wie er den Begriff soziale Bewegungen definiere.
Also eine soziale Bewegung, das ist eine Gruppierung von Personen, die sich an einem Ziel orientiert, auf das hin sie gesellschaftliche Verhältnisse transformieren möchte.
Die Bewegung der Hausbesetzenden und die Bewegung für autonome Zentren sind klassische Beispiele für soziale Bewegungen. Sie hatten beide den Anspruch, die Städte reinen Profitinteressen zu entziehen und dafür zu sorgen, dass sie einer breiten Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Sowohl die Bewegung der Hausbesetzenden als auch die Bewegung für autonome Zentren haben maßgeblich zur Entstehung einer neuen sozialen Bewegung beigetragen, der Bewegung Recht auf Stadt, die seit den 2000er Jahren aktiv für Teilhabe am Stadtleben kämpft. Der Soziologe Uli Matter sagt dazu:
Recht auf Stadt, da erinnere ich natürlich Henri Lefebvre, der so in der französischen Tradition, philosophischen Tradition der Situationistinnen und Situationisten auch schon das postuliert hat und das dann seit Jahrzehnten auch schon Eingang gefunden hat, so in schweizerische Bewegungen. Also wir wollen öffentlichen Raum zurück und wir wollen teilhaben an den Gestaltungsprozessen des öffentlichen Raums und der Stadt.
Die Ursprünge dieser neuen Bewegung liegen vor allem in den 80er Jahren, als überall in Westeuropa und in Nordamerika Jugendliche auf die Straße gingen und lauthals für Freiräume in den Städten kämpften. Viele Forderungen, wie zum Beispiel die nach einem AJZ, einem autonomen Jugendzentrum, sind eigentlich älter und wurden schon 1968 postuliert. Hier stellt sich die Grundsatzfrage: Macht es überhaupt Sinn, von einer 80er- oder 68er-Bewegung zu sprechen?
Ich meine, das sind so Fokussierungen, 68 und 80. Was ist 68, was ist 80? Das sind ja nicht nur diese Ausschnitte, das sind viele Jahre zuvor. 68 hat eine Vorgeschichte, 80 hat eine Vorgeschichte. Und ich finde es schon wichtig, in diesen Jahren haben sich solche Ereignisse gehäuft, ja, aber es gibt sie eigentlich rundum auch in einer gewissen Kontinuität. Und das finde ich noch wichtig, das Augenmerk auch zu schärfen für das Besondere im scheinbar Gewöhnlichen, das so zwischen diesen Jahren, die im Vordergrund stehen, passiert.
Uli Matter hat während Jahrzehnten soziale Bewegungen erforscht, war zum Teil auch selber Teil davon. Lässt sich heute rückblickend sagen, haben die Bewegungen, die sich für das Recht auf Stadt eingesetzt haben, eigentlich etwas erreicht?
Also sie erreichen beständiger Recht auf Stadt. Das begegnete mir jüngst wieder so als Slogan im Basler Kliebeck-Quartier bei diesen Zwischennutzungen, die jetzt stattfinden. Dort wird das auch im Bezug auf eine Insel, Rheininsel, die da frei werden soll, so gefordert. Ich meine, wenn ich jetzt wirklich als Oldie weit zurückdenke, so vor 50 Jahren, da gab es schon ein großes Vertrauen so in diese vielen kleinen Inseln, die quasi so besetzt, autonom bewirtschaftet werden und dann so mit einem Durchsickerungseffekt breithin in die Gesellschaft fließen. Wenn ich gucke, was daraus geworden ist, muss ich sagen, aus all den Projekten der sozialen Teilhabe, den Projekten der sozialen Ökonomie, das hat schon relativ stagniert. Also das ist nicht so zur Entfaltung gekommen, wie einst angedacht. Aber es gibt sie, diese Bewegung, in einer Vielfalt. Und das ist immer in allen Bewegungen eine wichtige Motivation gewesen, Raum zurückzuerobern und zu gestalten. Also von daher Kontinuität viel erreicht, leider oft so zwischen Stuhl und Bank, halt zwischennutzend oder wirklich so in Hinterhöfen, in Kellergeschossen, nicht die komfortabelsten Bedingungen. Manchmal animiert das auch zur Selbstgestaltung, aber oft hindert es auch mit einer gewissen Kontinuität, Ideen zu einer noch weiteren Entfaltung zu bringen.
Als zahlreiche autonome Zentren durch Hausbesetzungen entstanden, also vor allem in den 80er Jahren, herrschte vielerorts ein System der sozialen Marktwirtschaft. Eine Mischung aus freiem Markt und einem Staat, der die Schwächeren schützt. Heute ist dieser Staat vielerorts abgebaut worden. Im Zuge davon, dass sich viele Regierungen von der neoliberalen Idee überzeugen ließen, weniger Staat, mehr privat. Das hatte auch einen starken Einfluss auf soziale Bewegungen, erklärt der Soziologe Ueli Mäder.
Also für mich ist es schon sehr stark der Einschnitt Ende der 80er Jahre, oder? Ich würde da von einem Paradigmenwechsel sprechen, also wo so vorab eine gewisse politisch-liberale Haltung, die auf einen gesellschaftlichen sozialen Ausgleich bedacht war, überlagert, also nicht einfach ersetzt, aber überlagert wurde durch ein finanzgetriebenes Verständnis, bei dem das Geld und nochmals das Geld dominiert. Und das gibt einen ganz anderen Drive, oder? Auf die Verwertung von allen Hausecken und Orten. Und entsprechend werden dann Versuche, das auch autonom zu gestalten, einfach stärker negativ sanktioniert.
Gleichzeitig gab es auch eine andere Entwicklung in vielen Städten. Bürgerlich-konservative Stadtregierungen wurden abgewählt. Rot-Grüne, also linke Regierungen, übernahmen gerade in Schweizer Städten meist das Ruder. Viele linke Politiker und Politikerinnen haben sich selber in sozialen Bewegungen engagiert. Auf die Frage, hat die Politik inzwischen die Ideen der sozialen Bewegungen aufgesogen und realisiert, sagt Ueli Mäder.
Ja, also wenn ihr ganz großzügig sind, teils ja. Also wir sind früher auf die Straße gegangen und haben einen Gratistram 1969 gefordert. Heute gibt es ein Umweltschutzabo, das geht ein bisschen in diese Richtung. Und doch erlebe ich Rot-Grün vielerorts als etwas sehr zögerlich und auch etwas zaudernd, auch darauf bedacht, nicht zu viele Angriffsflächen zu bieten. Das kann ich irgendwo noch verstehen. Aber ich hätte mir hier schon auch mehr zu Kurs auch für soziale Bewegungen gewünscht. Also wenn ich jetzt in Basel denke, so die Fahrenden oder jene, die halt wirklich nicht einfach eine Wohnung haben wollen, sondern die Wagenleute, wie die dann auch wieder kämpfen, dafür müssen auch bei Rot-Grün irgendeine Nische ergattern zu dürfen, das finde ich schade. Weil es so spannend wäre, etwas mehr Stabilität diesen alternativen Bewegungen zu geben. Das gäbe auch neue Hinweise für eine gesellschaftliche Entwicklung. Da wünschte ich mir etwas mehr Offensive auch von Rot-Grün.
Der Neoliberalismus hat in den letzten 25 Jahren auch die Individualisierung gefördert. Also das Individuum zählt heute mehr als die Gemeinschaft. Interessanterweise war die Forderung nach weniger oder wenigstens nach einer anderen Gemeinschaft auch eine Forderung der 68er und 80er Bewegung. Deren Forderung richtete sich jedoch vor allem gegen die autoritäre, alles erdrückende Gemeinschaft, die noch in den 1950er und 60er Jahren vorherrschte.
Ich finde das auch wichtig, das historisch zu sehen, oder? Ich meine, vor 68, das war zum Teil wirklich so eine Zwangsgeborgenheit, eine gesellschaftliche Formation mit hoher sozialer Kontrolle, die vielleicht eine gewisse Wärme, Gewissheit, Geborgenheit sogar konstituiert hat, aber eben der Preis hohe gesellschaftliche Kontrolle. Von daher ist es für mich nachvollziehbar, Teile der 68er-Bewegung, die dann auch so das Kollektiv, ein anderes Kollektiv postuliert haben, aber auch andere, die versucht haben, Freiheit mehr in sachlich distanzierten sozialen Beziehungen zu suchen, die auch eine gewisse Anonymität in der Individualisierung gesucht haben als Ausbrechen aus diesen Zwangsstrukturen und können ja sagen, ja, das ist eine Individualisierung, aber da gibt es ganz unterschiedliche Formen der Individualisierung oder Individualisierung als Vereinzelung, aber es gibt auch eine Individualisierung im Sinne eines mündig-emanzipatorischen Konzeptes. Wir als Einzelperson, wir wollen Autonomie, das ist eine andere Individualisierung und da kann ich jetzt mir schon vorstellen, dass nach dieser Phase, wo das relativ ausgeprägt in unserer Gesellschaft stattgefunden hat, die Freiheit in der Anonymität, in der Urbanität, dass auch viele Menschen realisieren, es ist in dieser erstrebten Coolness auch etwas allzu cool geworden. Und da kann ich mir perspektivisch, und das kommt dann sozialen Bewegungen entgegen, vorstellen, dass wieder die Bereitschaft zunimmt, verbindlichere soziale Beziehungen einzugehen und das Individuum gewissermaßen kommunitär einzubinden, ohne dass wieder so eine Zwangsgemeinschaft entsteht. Ja, da sehe ich eine Chance für die Zukunft unserer Gesellschaft.
Wichtiges Ideal vieler sozialen Bewegungen ist die Basisdemokratie. Entscheide werden nicht von einem Chef oder einer Chefin gefällt, sondern vom Plenum. Ein Kollektiv trifft sich für wichtige Entscheidungen in einer Vollversammlung und entscheidet am Schluss im Konsens. Das heißt, es gibt entweder einen Entscheid, den alle mittragen, oder keinen. Das basisdemokratische System würde zu Unrecht von vielen Medien ins Lächerliche gezogen, findet Ueli Mäder, warnt aber auch vor einer Idealisierung.
Es dient beides nicht. Oder wenn wir das irgendwo überhöhen und alles ist super, was von dieser autonomen Szene kommt, aber das despektierliche Konnotieren, was heute verstärkt stattfindet, genauso. Also von daher genau hinschauen und dann stellen wir ganz viele Erfolge, aber auch Misserfolge fest. Oder? Also der Versuch autonom, der Versuch Selbstverwaltung, basisdemokratisch, das finde ich so wichtig und wertvoll und braucht mehr Raum in unserer Gesellschaft. Aber auch mit der Bereitschaft, selbstkritisch genau hinzugucken. Also wenn ich analysiere Versuche von Selbstverwaltung, dann gibt es beides. Es gibt Versuche von Selbstverwaltung, die wirklich funktionieren. Die sagen, wir nehmen auch in Kauf, etwas mehr Zeit zu brauchen, aber wir beziehen alle ein. Und es gibt andere Versuche, bei denen dann wieder sehr einseitig auch hierarchische Machtgefälle stattfinden, aber weniger transparent sind, weil wir sitzen doch alle im selben Boot. Und es ist erst dann interessant, wenn alle Involvierten bereit sind, dahin zu schauen und daraus zu lernen, im Interesse einer Ausweitung demokratischer Prozesse.
Neben der Diskussion um Basisdemokratie und Selbstverwaltung gibt es auch eine andere Debatte, die in autonomen Zentren oder generell in sozialen Bewegungen häufig geführt wurde und wird. Soll Lohnarbeit eingeführt werden oder machen alle alles gratis? Der Soziologe Ueli Mäder hat diese Diskussionen selber häufig miterlebt und findet, es hat ein gewisses Risiko, wenn eine soziale Bewegung ihre Strukturen professionalisiert.
Also schon auch und mit unterschiedlichen Erfahrungen, oder es gibt zum Beispiel Zeitschriftenprojekte, die wirklich getragen waren von einem größeren Kollektiv, wo alle mitgezogen haben, viel freiwilligen Arbeit und dann mit der Professionalisierung, natürlich auch die Leute sind älter geworden, sie sind beruflich engagierter geworden, hatten nicht mehr diese Kapazitäten zur Verfügung und dann wurde professionalisiert, indem auch mit Lohnarbeit einzelne Leute eingestellt wurden, mit der Erfahrung dann viele andere oft einfach gewissermaßen so zurückgetreten sind und dann alles delegiert haben. Und das hat nicht immer nur dazu beigetragen, so die Breitenwirksamkeit dieser Projekte zu befördern. Also, aber das ist nicht ein Grund dagegen, sondern das ist ein Aspekt, der dafür hält, sorgsam, bewusst damit umzugehen, weil sonst können wir sagen, wofür wird alles Geld ausgegeben? Also ich würde nicht dafür plädieren, die Gesellschaft völlig durchzumonetarisieren und das gibt auch so ein vordergründiges Nützlichkeitsdenken. Was tun Sie für mich? Also das kostet, also das ökonomisiert eine Gesellschaft auch. Und die Gesellschaft lebt einfach davon, dass ganz viele Menschen sich einfach sozial verhalten, weil sie ein gutes Leben führen wollen und ganz viel auch leisten, ohne dass sie immer gleich die Hand hinhalten. Das kostet. aber mit Grenzen. Und darum, warum nicht? Warum soll nicht auch dieser quasi alternative Sektor, der hohe Qualität erbringt, auch entsprechend entlöhnt werden? Also da denke ich, da müssen wir noch mehr Formen finden.
Wenn sich ein Kollektiv entscheidet, Löhne einzuführen, entsteht meist schnell auch eine Debatte zur Frage, ob eine soziale Bewegung staatliche Subventionen akzeptieren soll oder nicht.
Also ich kenne das relativ gut auch von Berlin. Dort habe ich viele Jahre auch unterrichtet und mich mit diesen Szenen auch auseinandergesetzt. Oder die einen, die sagen, wir wollen die Staatsknete, aber wir wollen sie selber verwalten. Die anderen sagen, wir wollen keine Staatsknete, wir wollen wirklich autonom sein und so weiter. Unterschiedliche Schattierungen. Aber ich finde es spannend, ich komme selber mehr aus so der libertärsozialistischen, aus der anarchistischen Bewegung, also ganz weit zurück in den Jugendjahren, auch einmal eine anarchistisch-pazifistische Zeitschrift Anapaz herausgegeben. Also wir haben eine große kritische Äquidistanz zum Staat. Der Staat ist der Moloch, der kontrollieren will. Und heute stehe ich an einem ganz anderen Ort, weil heute, wenn ich sehe, in diesem neoliberalen Kontext, wo einfach so privatisiert, so zufällig Kartelle, Machtzentren entstehen, da frage ich mich, ja, wer soll überhaupt noch in der Lage sein, ein demokratisches Gegenüber zu diesen privatisierten Zentren zu sein? Und dann finde ich dazu, den Staat manchmal mehr Schutz zu nehmen, als es mir lieb ist, weil da bekommt der Staat heute eine andere, eine ganz wichtige Funktion. Aber das entbindet mich nichts davon, auch den Staat dort zu kritisieren, wo ich den Eindruck habe, da übermacht er, da ist er ein bürokratischer Kontrollstaat. Also das ist so eine Gratwanderung. Kooperation mit dem Staat, der eine neue soziale Verantwortung hat, aber nicht einfach blind, sondern auch kritisch.
Eine weitere Frage, die soziale Bewegungen oft gespaltet hat, ist die Frage der Gewalt. Soll physische Gewalt gegen Gegenstände oder sogar gegen Personen angewandt werden, um ein politisches Ziel zu erreichen? Der Soziologe Ueli Mäder sagt dazu:
Also wenn ich Gewalt im öffentlichen Raum auch erlebe, ich reagiere selber oft sehr direkt und sehr harsch, im Sinne No-Go oder interveniere. Schon, ich meine, Mitte der 70er Jahre war es eine große Errungenschaft, auch zu sehen, die strukturellen Bezüge zur Gewalt. Und das ist mir auch wichtig als Soziologe. Also es gibt gesellschaftliche Gewalt, es gibt eine Gewalt, die mitten aus der Gesellschaft kommt, es gibt diese sozialen Ungleichheiten. Das ist täglich Gewalt, ohne dass irgendwo die Faust direkt mitspielt. Aber das, was ist Gewalt? Oder Gewalt ist physisch und psychisch ein Zwang, der die Integrität von Menschen verletzt. Und da gilt es, das Augenmerk auch eben für psychische Dimensionen, für strukturelle Bezüge zu schärfen. Aber das rechtfertigt die Faust nicht und die Faust soll nicht die Argumentation ersetzen. Von daher finde ich es ganz wichtig auch zu sagen, nein, also wir wollen eine lebendige Kultur der gemeinsamen Aushandlungsprozesse ohne diese Gewalt. Aber wenn es eine relativ kleine Gruppierung, die mit diesen Gewaltandrohungen braucht, um ernster genommen zu werden, dann ersetzt das ja nie und nimmer die Wirksamkeit einer breiter mobilisierten Bevölkerungsgruppe. Und ich denke, die Form, die Gewalt, die physisch manifeste Gewalt einzusetzen, die führt oft auch zu einer gewissen Marginalisierung von Opposition. Und da wünschte ich mir viel mehr Anstrengungen für breitere Bündnisse mit witzigen, auch etwas humorvollen, neuen, kreativen Formen, die einfach den Schulterschluss mit der Öffentlichkeit stärkt. Und das ist ein viel größerer Garant, auch sich gegenüber Ordnungskräften durchzusetzen. Also das vordergründige Geplänkel, und da hat die Polizei genauso Anteil wie Teile auch einer oppositionellen Bewegung, wie sich das aufschaukelt, diese Dynamik, die ist von beiden Seiten genährt. Und ich denke, irgendwo, also ist es doch naiv und blauäugig, das ist, kann doch nicht sein. Der Hauptfeind ist doch nicht die Polizei, die eine Ordnungsmacht gewissermaßen schützen muss. Da müssen wir doch auf das fokussieren, was hinter den Schildern steckt. Und das sind andere Mächte. Und das ist nicht die Uniform, das ist nicht die Polizei. Und ich würde schon meinen, dass gerade dort soziale Bewegungen auch sehr, sehr erfolgreich waren, wo sie der Gewalt entsagt haben. Also eine AKW, Anti-AKW-Bewegung, die hat ganz Entscheidendes verhindert, also schon in den Mitte der 70er Jahre, oder? Und das A und O war die Breite der Mobilisierung. Wenn es da früh einfach gewalttätige Ausschreitungen gegeben hätte, wäre diese Breite der Bewegung undenkbar gewesen. Also da hat die Mobilisierung breiterer Bevölkerungskreise sehr, sehr viel mehr erwirkt als die physisch manifeste Gewalt. Also von daher würde ich sagen, eine Bewegung ist gut beraten. Also es kann Situationen geben, oder wo vielleicht sogar ein gewisser Gewalteinsatz eine größere Gewalt verhindern oder zumindest vermindern kann. Aber ich würde sehr zurückhaltend mit dieser Argumentation umgehen und eigentlich sagen, wir müssen alles dafür tun, die Mobilisierung zu fördern, das Gewicht der eigenen Inhalte zu fördern. Und das ist eine Kraft, die eher in der Lage ist, auch kleinere Berge zumindest zu versetzen.
Soziale Bewegungen wie die Hausbesetzungsbewegung, die Bewegung für autonome Zentren und das Recht auf Stadt streben immer nach der Realisierung einer Utopie, also nach einer idealeren und besseren Gesellschaft. Lohnt es sich tatsächlich, für Utopien zu kämpfen? Abschließend dazu sagt der Soziologe Ueli Mäder:
Es ist teilweise gelungen und es gibt eigentlich keine Alternative dazu, das immer wieder und weiter zu versuchen, oder? Weil Utopie, wenn sie nur ganz abgehoben und abstrakt ist, oder, dann kann sie auch dazu führen, Energie verpuffen zu lassen. Aber das ist eine ganz konkrete Utopie. Und das ist ja eine Utopie, die andeutet, es ist möglich, auch Teile dieser Utopie mehr in die Realität zu integrieren. Von daher finde ich das einen ganz, ganz zentralen und wichtigen Schritt. Da kann ich nur sagen, go ahead.
Das sagt der Soziologe Ueli Mäder. Die Musik im Hintergrund stammt vom Squatopia-Konzert von Dubokai letzten Sonntag. Damit schließen wir unsere Serie Squatopia zu besetzten Häusern, autonomen Zentren und der Bewegung Recht auf Stadt. Das Interview mit Ueli Mäder gibt es auch als Video zu sehen online unter squatopia.ch oder in der gleichnamigen Ausstellung in der großen Halle der Berner Reitschule.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, den 14. Juni. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören, sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann berichten wir unter anderem über den größten Waffenexportskandal der Schweizer Geschichte. Beigetragen zum heutigen Info hat Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci, habt ihr zugelassen. Habt einen guten Tag. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.